Am 11. Februar 2006 war die Eröffnung der Ausstellung Pong Mythos in Stuttgart, eine Ausstellung, bei der es um das legendäre Spiel Pong geht. Ich habe dort ein paar Eindrücke eingefangen, ein bisschen was zu den einzelnen Exponaten erzählt und ich hoffe, ihr könnt euch so einen kleinen Einblick von der Ausstellung machen. Im Internet ist das Ganze unter www.pong-mythos.net dokumentiert. Und ich beginne gleich mal in der Eingangshalle. Heute ist Freitag, der 10. Februar und die Ausstellung Pong Mythos steht kurz vor der Eröffnung. Heute früh um 11 war schon eine Pressekonferenz und hier laufen noch die letzten Vorbereitungsarbeiten, deswegen wenn ab und zu mal im Hintergrund irgendwelche Geräusche sind, dann sind das irgendwelche Aufbauleute, die noch die letzten Handschläge tun. Ja, die Ausstellung, die beginnt in einem sehr hellen Raum und hier wird so ein bisschen die Erfindung und die Geschichte vom Spiel Pong erzählt. Angefangen mit der sogenannten Brown Box. Das ja, ist so eben ein Kasten von 1968 und er gilt als die Mutter aller Videospiele. Wurde auch vom Erfinder Ralph Baer hier zur Verfügung gestellt und steht hier in einem Glaskasten, sehr schön anzusehen und ist auf jeden Fall ein historisches Objekt. Daneben steht gleich der berühmte Atari-Automat. Das Coole ist, der ist sogar spielbar. Und zwar gibt es einen kleinen geheimen Trick, den ich jetzt nicht verraten darf. Aber dann kann man nämlich damit spielen. Und das mache ich nämlich deswegen, weil man nämlich hier diese geilen Sounds einfangen kann. Da versuche ich mal allein jetzt hier Pong gegen mich selbst zu spielen. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ihr mal hört, das ist klar wieder zu erkennen und das sind die Original-Pong-Geräusche. Na, ich führe 6 zu 0. Meine rechte Hand führt 6 zu 0 gegen die linke, 7 zu 0. 7 zu 1. Okay. Ja, es gibt auf jeden Fall zu jedem Exponat immer eine Tafel, in der so ein bisschen die Geschichte des Exponates aufgeschrieben ist oder die Entstehung. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Die eine Odyssey steht hier. Das ist die erste die erste Heim-Videospielkonsole. Und auch von Grundig und Atari 2600 Vorgänger und Super Pong und wie sie nicht alle hießen, stehen hier einige Exponate. Dann sehe ich hier auch gerade einen sehr schönen Apple II in einem Plexiglaskasten mit zwei Laufwerken, wirklich ein sehr schönes Stück. Und es stehen auch neuzeitliche Sachen hier, nämlich zwei sogenannte Playsies. Genau, PlayStation 2, wo es verschiedene Pong-Derivate zu spielen gibt. Pong als Fußball und ja, Tennis, Pong, also man kennt die Spiele alle natürlich dann jetzt schon in 3D und so. Und dann haben wir auch dieses A-Toy, wo man sozusagen vor so einer Webcam steht und dann irgendwie so Tischtennis oder so spielen kann mit seinen Handbewegungen. Ist ganz lustig, habe ich vorhin auch schon gemacht. Ja, das ist echt der Kracher hier und wir haben uns da schon kräftig amüsiert. Genau. So viel zum ersten Raum der Ausstellung und ich gehe mal ein Stückchen weiter. So viel zum ersten Raum bzw. der Vorhalle fand ich jetzt dokumentarisch auch irgendwie gar nicht so toll, aber die Hintergrundgeräusche der ganzen Pong-Geräte fand ich schon recht beeindruckend. Bei dem Apple II habe ich noch was hinzuzufügen. Der stand da mit zwei solchen Joystick-ähnlichen Gebilden, solche Paddles. Ich dachte, dass es solche Pong-Paddles sind, waren es aber nicht. Und zwar war das waren Breakout-Paddles. Apple hat damals
zu jedem Rechner zwei solche Breakout-Pedals dazu geliefert, eben für dieses eine Spiel. Breakout ist dieses Spiel, wo man unten so einen Balken hat und einen Ball, der immer oben so Steine wegschießt. Das fand ich recht interessant, dass man für ein einziges Spiel oder für eine einzige Anwendung da jeweils zwei solche Pedals mitliefert. Ich weiß nicht, ob es später noch mehr Software gab dafür, aber zu dem anfänglichen Zeitpunkt gab es wohl nur die eine Anwendung und die hieß Breakout. Und das ist ziemlich krass, ja. So, nun schauen wir mal, was ich mir noch so auf meinen MP3-Player gesprochen habe.
Ich bin jetzt in einem Raum, in dem eine Tischtennisplatte steht, genau in der Mitte. Ansonsten ist der Raum leer. Die Wände sind weiß. Und auf dieser Tischtennisplatte liegen Kellen und Bälle. Und auf einer Seite steht ein Fernseher, der zur anderen Seite gewandt ist. Und auf dem Fernseher läuft ein Video und da sieht man eine weiße Wand und schwarze Punkte, die da zufällig erscheinen. Und die Punkte sind ungefähr so groß wie ein Tischtennisball. Und es lädt sehr dazu ein, ja, da einfach mal gegen zu spielen. Und wenn man irgendwie das halbwegs gut könnte, dann könnte man vielleicht auch die schwarzen Kreise treffen. Aber den MP3-Player zu halten mit einer Hand und dann gleichzeitig hier zu spielen, ist gar nicht so einfach. Das sieht bestimmt super doof aus, aber ist ja kein Videopodcast und deswegen geht das eigentlich auch schon wieder. Ja, so sieht das aus. Die Erklärungstafel zu diesem Projekt will ich euch nicht vorenthalten und deswegen lese ich die euch einfach mal vor. Das Projekt heißt Ping Pong. Das war eine TV-Aktion nach einer gleichnamigen Filmaktion. Und das war 1998. AT steht wohl für Österreich. Mit Ball und Schläger muss versucht werden, die Punkte auf der Leinwand zu treffen. Ein Film zum Spielen, ein Spielfilm. Ping-Pong expliziert das Herrschaftsverhältnis zwischen Produzent und Konsument. Was hier das Auge dem Hirn erzählt, ist Anlass zu motorischen Reflexen und Reaktionen. Ping-Pong macht die ideologischen Verhältnisse sichtbar. Zuschauer und Leinwand sind Partner eines Spiels, dessen Regeln die Regie diktiert. Dessen Bedingung ist, dass Leinwand und Zuschauer handelseinig werden. Insofern reagiert der Konsument aktiv. Nichts zeigt deutlicher den Herrschaftscharakter der Leinwand als manipulatives Medium der Regie als dies. Wie sehr auch der Zuschauer ins Spiel kommt und mit der Leinwand spielt, an seinem Konsumentenstatus ändert sich nichts oder nur wenig. Im Durchgang von der ersten Halle zur etwas größeren zweiten Halle mit den künstlerischen Ausstellungsstücken steht ein ganz kleines Projekt in einer großen Hülle. Und zwar ist das Mini-Pong. Mini-Pong ist, wie der Name schon sagt, ein ganz klitzekleines Pong-Spiel. Tja, ich weiß gar nicht, hier stehen gar keine Maße. Aber ich sage mal, das Display ist kleiner als mein Daumen. Und da sind ganz kleine LEDs drin. Und es hat eine Auflösung von 5x7 Pixeln. Und vorn ist wie so ein kleiner Mini-Joystick dran. Und wie ihr hört, hat dieses kleine Teil auch so Sound. Und der Joystick, ich würde mal sagen, das sieht fast so aus wie eine Nadel. Oder sowas. Ist eine Stecknadel, ja? Siehst du? Ja, also ist wirklich extrem mini, so kann man sich das mal vorstellen. Und mit dieser Stecknadel kann man hier halt dieses Paddle, was aus zwei Pixeln besteht, nach rechts und links bewegen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, ich befinde mich jetzt in der größten Halle der Ausstellung, die ist rund oder annähernd rund und ist so ein Kuppelbau Und das, was ihr hier so klackern hört, das ist Sonic Pong. Und das ist ja super schwer erklären. Ich stehe jetzt genau drin. Man steht sozusagen in einem Ring, beziehungsweise der Ring ist so auf Kopfhöhe. Und da sind so kleine Plastik-Trinkbecherchen angebracht. Und da schlägt von hinten immer so ein kleiner Stift gegen, der so durch eine Spule angeregt wird. Halt dieses Elektromagneten-Prinzip. Und ja, dadurch klopft ihr halt hinten immer so an den Becher ran, dieser kleine Stift, und dadurch werden diese Geräusche, die man hier hört, erzeugt. Und dann hat man hier noch so ein Stellrad. Ich glaube, man wird das nicht hören bei einem Mono-Mikrofon, wenn man das dreht. Hört man jetzt vielleicht, dass sich die Frequenz ändert, aber man hört die Richtung nicht. Nämlich so, wie man das Rad dreht, dreht sich das Geräusch um einen rum. Was soll das Ganze? Das ist sozusagen ein Spiel, was von Blinden gespielt werden kann. Und zwar gibt es genau dasselbe auf der anderen Seite des Raumes noch einmal. Und so kann quasi Pong gegeneinander gespielt werden. Man kann das Rad so bewegen, dass dieses Geräusch aus einer Richtung kommt. Dann muss drüben auf der anderen Seite der Mitspieler sein Rad an dieselbe Position drehen. Und so bekommt man sozusagen immer ein Feedback, ob es funktioniert hat oder nicht. Und ja, wenn man halt den Ball nicht getroffen hat, dann bekommt man Fehler-Byte. Also man bekommt sozusagen eine Geräuschkette, die sozusagen dieses Nicht-Getroffen erklärt. Ziemlich in der Mitte von dem Kuppelraum ist nochmal ein kleiner Raum eingebaut, und der ist ganz schwarz von innen und da ist relativ dunkel drin, und da steht der Borg 3D. Viele kennen ihn wahrscheinlich vom Kongress. Das ist dieser coole Würfel, mit dem man auch 3D-Pong spielen kann. Ja, Martin ist gerade zufällig hier. Vielleicht oder kannst du dazu irgendwie vielleicht ein paar Worte sagen?
Ja, den von halbes Jahr gebaut. Der besteht aus 8x8x8 Leuchtdioden, ist also ein Würfel. Alle sind individuell ansteuerbar. Es gibt 4 Helligkeitsstufen, da laufen verschiedene Animationen drüber auf. Alles wird über einen CAN-Mikrocontroller gespielt. Und warum das Ding hier ist, man kann darauf Pong spielen gegeneinander in 3D.
Ja, also man sieht hier auch schon ganz cool, dass hier diese Competition Pro Joysticks, die manche vielleicht noch so aus C64, Atari, Amiga Zeiten kennen, die sind angeschlossen, und da kann man Pong gegeneinander spielen. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal praktiziert, und das ist sehr schön. Ist ein bisschen kompliziert, weil ja 3D ist man nicht so gewohnt, ne? Weil auch, man muss sich erst eine Weile dran gewöhnen, wie der Ball so von den Wänden reflektiert wird.
Auflösung ist etwas gering, und dann kann man das nicht so schön erkennen.
Wie viele LEDs sind das insgesamt?
512 LEDs.
Sehr schön. Ja, und sind das, das sind aber sozusagen so LEDs, die besonders wenig Strom verbrauchen. Ja, oder sind das normale Standards-LEDs?
Ich habe diese LEDs ausgenommen, weil die günstig waren und weil sie diffus waren. Ich dachte, dann würden sie besser in alle Richtungen ausstrahlen, aber jetzt bin ich eigentlich eher dafür, bei teurere und hellere LEDs zu nehmen.
Damit man nicht immer einen dunklen Raum drumherum
bauen
muss.
Genau, und weil es sowieso zu dunkel ist.
Ja.
Aber
hier in dem dunklen Raum kommt das sehr schön zur Geltung. Vielen Dank. Gleich neben dem Borg-Würfel von Martin ist Pong-Folie aufgehangen. Das muss man sich so vorstellen, dass hier eine Folie im Raum hängt, und in dieser Folie finden sich LEDs. Und auch hier ist der Erbauer Olaf zufällig da, und ich werde mal versuchen, ob ich von ihm ein paar Informationen kriegen kann. Ja, hallo Olaf.
Hallo.
Ja, kannst du mir sagen, wie groß diese transparente Folie ist, die hier hängt?
Ja, 2x3 Meter.
Aha. Und wie viele LEDs sind da drin verbaut? Oder kannst du mal kurz so beschreiben, wie das funktioniert, das Projekt?
Das sind 6x9 LEDs. Und das ist eigentlich ziemlich baugleich mit dem Mignum Game Kit, was ich durchs Internet verkaufe.
Was ist das Mignum Game Kit?
Das ist so ein, wer es nicht kennt? Ein Bausatz für einen minimalen Game Boy quasi, also wirklich sehr minimal, den man aber dafür auch in einer Stunde zusammenlöten kann. Und mir geht es halt da, wenn ich das als Folie baue, dann geht es mir darum, dass es sich auf den Körper bezieht, weil 2 Meter ist ja so ein Maß, was man so vom Duschvorhang oder so kennt oder von der Tür, was also auf den menschlichen Körper bezogen ist. Und die meisten Medien sind ja immer auf den Kopf bezogen.
Aha, ja.
Und von den Proportionen her. Und mir geht es praktisch darum, zu zeigen, dass diese virtuelle Welt wie so eine Folie im wahrsten Sinne des Wortes über der Realität liegt. Und das ist jetzt hier einfach auch dann nach ein bisschen geschmäcklerischen, ästhetischen Gesichtspunkten umgesetzt. Und bei der Folie ist es jetzt zum ersten Mal auch so, dass ich die in Platine weggelassen habe, sonst habe ich immer noch eine Platine auf die Folie geklebt. Und hier ist die ganze Platine einfach nur eine Freiluftvertratung, die in die Folie reingenäht ist quasi. Und dadurch wird die Struktur nochmal transparenter. Das Einzige, was man nicht nachvollziehen kann, ist, was in der Blackbox des Chips passiert. Das war in einem Vorgängermodell, das war eine Arbeit, die hieß Living in a Box. Da habe ich den Code einfach ausgeplottet auf die Folie.
Ah ja.
Also hätte dann jemand wie du hätte dann das wahrscheinlich einfach lesen können.
Einfach
das ist ja Code lesen können. Code. Also in diesen Chips, da ist ja wirklich immer nur ganz einfacher Code drin. Also
ja, also das ist jetzt hier auch so ein A-Tiny? Oder was ist das für ein Prozessor, der jetzt dieses Pong-Spiel hier auf der Folie steuert?
Ja, das ist dieser Atmel Mega 8, den viele Bastler benutzen. Und ich arbeite halt mit dem Bascom AVR-Compiler, weil ich halt als Künstler nicht von der Hardware-Seite komme und das ist so eine Art Basic, das ist relativ leicht zu verstehen.
Ja, sehr schön. Man hat jedenfalls an dieser Folie noch zwei Joystick aussehende Potis dran, die sind in so einer ganz schicken halbtransparenten, ja, was ist das?
Das soll eigentlich ganz transparent werden,
oder
nicht so faul, die zu schneiden.
Was ist das für ein Material? Das ist so...
Gießharz.
Also sieht jemand sehr schick aus, da ist auch so eine weiße LED drin.
Gießharz, dadurch ist es halt, dass man schleifen muss.
Achso, genau, und da ist der Poti jetzt direkt eingegossen, ja. Das sieht, also man kann auch genau sehen, so wie es angeschlossen ist. Das sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus. Und wenn man eben an diesem Poti dreht, dann bewegen sich jeweils die Pedals links oder rechts.
Und hier ist nochmal eine Leuchtdiode drin, damit man die auch nicht übersieht.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Interesse.
So wie auch der Borg 3D ist auch das folgende Projekt in einem abgedunkelten Bereich. Und zwar heißt es Vexation 1. Es ist ein französisches Projekt, wie man vielleicht schon hört. Und es ist von Anthony Schmidt. In der Gebrauchsanweisung für Kuratoren sagt Schmidt, dass Vexation 1 ausgestellt werden sollte, als handle es sich um ein klingendes Gemälde, steht hier. Schmidt hat das Drama zum Pong-Mythos programmiert. Wie in einem Bild der Renaissance komprimiert er seine Interpretation des Mythos auf einer einzelnen Bildfläche. Nun, wie kann man sich das vorstellen? Zum einen ist dieses Projekt eines der wenigen Projekte, wo es keine interaktive Schnittstelle gibt. Also man kann hier im Prinzip nur zuschauen. Ist so, man hat eine weiße Leinwand und daneben hängen Lautsprecher und auf dieser Leinwand ist ein Ball zu sehen, der sich aber irgendwie ein bisschen untypisch bewegt. Also bei Pong ist es ja eigentlich eine relativ gleichförmige Bewegung des Balles hin und her. Und hier macht der Ball so ein bisschen irgendwas. Also er will zwar so wie beim Pong-Spiel hin und her pongen und pingen, aber irgendwie geht es nicht. Und das wird auch so ein bisschen durch diese Lautsprecher oder durch die Töne, die aus den Lautsprechern kommen, untermalt. So als wenn sozusagen der Ball auch von den Geräuschen abgelenkt wird. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen lauter, aber ihr hört es ja wahrscheinlich schon. Also so ein bisschen... man hört quasi immer, wenn der Ball irgendwo anstößt. Und im Gegensatz zum Pong
schlägt der Ball nicht nur rechts und links, ich mache das mal wieder ein bisschen leise, nicht nur rechts und links an, sondern auch oben und unten am Bild.
Hier an der Stelle habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Beim richtigen Pong, da berührt der Ball natürlich auch die Bande oben und unten, aber bei dem Projekt war es so, dass der Ball wirklich teilweise eine längere Zeit in der Mitte verweilt ist und zwischen oben und unten hin und her gependelt ist, ohne dabei irgendwie mal rechts und links anzustoßen. Das wollte ich jetzt hier nur mal erklärend hinzufügen. Ein paar Exponate und ein Interview habe ich noch.
Ich stehe jetzt vor einem Gehäuse, was so aussieht wie so ein Spielautomat. Aber es sind keine Bedienelemente dran an diesem Automat, sondern da steht nur einfach ein Monitor drin, wo ASCII-Art abläuft. Ihr kennt das, oder einige von euch kennen es wahrscheinlich, wenn man sozusagen nicht aus einzelnen Punkten seine Bilder zusammensetzt, sondern aus ASCII-Zeichen. Da gibt es ja auch ASCII-Art-Demos zum Beispiel oder Bilder. Oder es gibt ja da auch entsprechende Schriftarten, die auf sowas basieren. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber wenn man das einmal so, naja, wie soll ich sagen, aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, dann kann man irgendwie schon erstaunlich viel mit diesen ASCII-Zeichen darstellen. Und das ist auch echt witzig. So, und hier ist es so, das geht eigentlich, geht es um das Jahr 72. Und da fanden zwei große Ereignisse statt. Das eine Ereignis war, dass das Schmuddelkino, steht hier so schön, seine Geburt hatte. Und zwar mit dem Film Deep Throat. Und gleichzeitig wurde auch Pong auf den Markt geworfen. Und hier will man das so ein bisschen, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Pong-Kunst und sozusagen diesen Pornofilm verbinden, indem man quasi eben diesen Film Deep Throat eben in ASCII konvertiert hat. Ja, dann gehe ich gleich mal weiter zu Camping Pong. Was ziemlich witzig ist, sieht man auch auf pongmythos.net gleich auf der Startseite. Laut dem Kurator der Veranstaltung hier ist es nur so eine, das war es eine spontane Sache. Also man sieht irgendwie, das sieht so aus, als wenn da zwei Leute in einem Zelt sind und die halten irgendwas in der Hand, was so aussieht wie ein Paddle, und dahinter dem Zelt steht halt ein Auto und da sieht man ja, also mit eingeschaltetem Licht, sieht man schön die Schatten. Und dann würde ich mal vermuten, macht jemand mit einer Taschenlampe sozusagen den Ball. Also auf jeden Fall sehr witzig. Es ist spontan entstanden und dann auch spontan mit einer relativ schlechten Auflösung aufgenommen. Ich glaube mit so einer Art Digicam, und die halt eine Videofunktion hatte. Ja, auf jeden Fall sehr witzig. Das kann man hier auch sozusagen als Video sich ansehen. Dann gehe ich gleich mal weiter und gehe in Richtung Niederlande zum Powerpong. Da sieht man zwei Fahrräder nebeneinander stehen und einen Fernseher. Und auf dem Fernseher sieht man im Moment nur Ameisenkrieg schwarz gegen weiß. Und ja, wie funktioniert das? Man muss sich draufsetzen und kräftig in die Pedale treten, um, jetzt heißt es geschafft, sozusagen genug Strom zu erzeugen, dass dieses Pong-Spiel angeht. Und dann sieht man auf dem Bildschirm auch die übliche schwarz-weiße Oberfläche mit den zwei Pedals, mit dem Lenker, also mit rechts und links lenken, kann man halt das Pedal nach oben und unten bewegen. Und es gibt noch ein paar Features: wenn man halt besonders viel Gas gibt, schaltet man ein Level höher und die Pedals werden kleiner und der Ball schneller. Das ist ganz witzig, wenn sozusagen der Ball kurz vorm Pedal des Gegners ist, dann tritt man mal kurz in die Pedale und dann wird sozusagen auch sein Pedal kleiner und der Ball schneller und der Punkt ist schon fast so gut wie gemacht. Tja, ansonsten ist das Ganze ja auch recht cool ausgeschmückt. Man sieht ja so ein paar Pokale rumstehen, so hat alles so ein bisschen Tour de France Charakter und irgendwie so Dextro Energien-Tabletten hier und Wasser stehen hier rum, dass man sich stärken kann, wenn man hier Pong gefahren ist, sozusagen. Gleich daneben steht Pong Mechanik vom Niklas. Und das kennen ja vielleicht auch einige noch vom 21. Chaos Communication Kongress. Also sozusagen die mechanische Umsetzung vom Pong. Hier sind auch so eine Competition Pro Joypads dran. Und hier wird mit Original, Telefonrelais und ohne Mikrocontroller und so weiter und ohne Computer Pong mechanisch nachgebildet. Auf jeden Fall auch ganz witzig. Im Internet gibt es dazu auch ein Video. Und direkt neben dem Niklas ist hier ein weiteres Projekt, was sich nennt Mixed Reality Pong. Oh, das ist auch wieder schwer zu beschreiben. Man hat hier einen, naja, wie soll ich sagen, einen Tisch und auf diesen Tisch wird von oben mit einem Beamer drauf projiziert. Und man sieht, wenn man hochguckt, halt nicht nur den Beamer, sondern auch noch so eine kleine Webcam, die den Tisch filmt. Und auf dem Tisch liegen so Zucchini, Gurken und Paprika und ein Ball bewegt sich hier, ein digitaler Ball bewegt sich auf diesem Tisch. Man hört ihn vielleicht auch. Wo ist der Lautsprecher? Hier unten? Da hört man quasi immer, wenn der Ball irgendwo anstößt. Und der Ball stößt quasi an diese Zucchini und an die Gurken bzw. Paprikas an. Und wenn man die jetzt sozusagen wegnimmt, dann kann der... Also die liegen jetzt sozusagen im Kreis und der Ball ist sozusagen da drinnen gefangen. Wenn man jetzt diesen Kreis öffnet, dann kann der Ball einfach hier abhauen. Und man könnte jetzt sozusagen so eine Gurke als Paddel nehmen und damit Pong spielen. Und wenn der Ball sozusagen irgendwo an der Seite runterfällt, hört man dieses wunderbare... Neben dem Mixed Reality Pong sitzt eine Puppe an einem Schreibtisch und diese Puppe ist merkwürdig verkabelt. Die hat so eine EEG-Haube auf und mit der werden die Gehirnströme gemessen. Ist natürlich nur ein Modell, weil das alles noch ein bisschen kompliziert ist und das ist alles noch sehr in der Anfangsphase. Und zwar ist es so, dass mit diesem EEG, mit dieser EEG-Haube, die, wie soll ich sagen, Ströme für Arm und Bein aufgenommen werden können. Und wenn jetzt sozusagen der Proband an rechter Arm denkt oder an rechtes Bein, dann geht dieses Pedal hoch bzw. runter. Genau, und das wird hier sozusagen simuliert. Die Puppe sitzt hier vor diesem Screen und denkt quasi Pong. Das ist so, soll so ein bisschen so die Brücke zu Pong Richtung Wissenschaft schlagen, genau. Ein Blick in die Zukunft soll die Abteilung Pong Pop geben. Und zwar sind hier ein paar nostalgische Bilder aufgehangen und auch Videos anzuschauen. Und zwar, was ich sehr witzig und interessant finde, ist vom SWR eine Fernsehsendung mit Thomas Gottschalk. Und da sagt er am Anfang noch, für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Thomas Gottschalk, das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Da ist er noch total jung, wie gesagt 1977. Und da spielt er mit dem Publikum und auch mit Zuschauern von zu Hause Pong über Lautstärke. Also er hat da so Mikros und das Publikum kann so mit A und O und je nachdem wie laut sie einfach sind, der Buchstabe, den sie sagen, oder das Geräusch, was sie von sich geben, ist eigentlich ziemlich egal, sieht man halt, wie das Pedal nach oben geht. Und ja, da schafft das halt wirklich, da irgendwie die rechte und die linke Zuschauerhälfte dazu zu bewegen, dass sie halt mittels A und O sagen, irgendwie gegeneinander Pong spielen. Also total witzig. Danach wird das Ganze mit Zuschauern von zu Hause aus gemacht, mit dem Telefon. Die müssen dann halt eben am Telefon Geräusche machen, um das Paddle zu bewegen. So, dann noch einmal quer durch die Halle und dann stehen wir vorm TFT-Tennis, auch aus den Niederlanden. Und das sieht so aus, dass hier sozusagen an zwei Auslegern, an zwei Armen hängen TFT-Displays und da sieht man jeweils einen Ball. Und diese Ausleger kann man in einem gewissen Radius bewegen und auch das Display im Winkel verändern. Und man muss, weil das ist gar nicht so einfach, man muss sozusagen mit diesem TFT hin und her laufen, um sozusagen den Ball von hinten virtuell ans TFT geschlagen zu bekommen. Und durch das Ankippen des TFTs kann man natürlich auch den Ausfallswinkel des Balles variieren. Jetzt habe ich, ihr habt es gerade gehört, ich habe ihn gerade, jetzt, Moment, und, genau, so klingt das, wenn dieser virtuelle Ball hinten ans TFT ranpongt. Auch sehr interessant und auch echt ein aufwendiges Projekt, also es ist wirklich sehr, sehr groß, muss man auch mal gespielt haben einfach. So, ich stehe jetzt vor der Blinken-Abteilung hier auf Pong Mythos. Ja, hier laufen zum einen die Projekt Blinken Lights Doku-Videos, Arcade und Blinken Lights. Und man kann sich über die Projekte informieren. Und Pong spielte da ja auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Und direkt daneben steht das Little Lights Haus. Und das kann auch angerufen werden unter der Nummer 071 2200 343, und da kann man Pong spielen oder Filme on Demand abrufen oder die Bildschirmschoner aktivieren oder die Uhr und so weiter, die üblichen Funktionen eben. Das kriegt man auch nochmal angesagt, wenn man dort anruft, 0711 2200 343.
Hallo, du bist mit dem Little Lights Projekt der Ausstellung Pong Mythos verbunden. Du kannst jetzt Pong spielen. Mit der Taste 5 bewegst du das Paddle nach oben, mit der Taste 8 nach unten. Ruft jetzt noch ein Spieler an, könnt ihr gegeneinander spielen. Das Haus hat aber noch viele weitere Funktionen, zum Beispiel andere Spiele, Bildschirmschoner, eine Uhr oder Filme, die on demand gestartet werden können. Drücke Stern 0 Raute für Snake, Stern 1 Raute für Retris, Stern 2 Raute für XXO, Stern 3 Raute für die Uhr, Stern 4 Raute für den Matrix-Bildschirmschoner und Stern 5 Raute für den Quicks-Bildschirmschoner. Es gibt auch Filme und Standbilder, die per Tastenkombination abgerufen werden können. Probiere einmal Stern Herz 1 Raute oder Stern Pong 2 Raute oder Stern Pong Mythos Raute. Du wirst sehen, hinter den verschiedenen Tastenkombinationen verbergen sich Filme oder Standbilder. Nun wünsche ich dir noch viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren. Und wenn du möchtest, schau doch mal bei uns unter www.blinkenarea.org vorbei.
Wer jetzt die Projekte nicht kennt, der kann ja mal auf www.blinkenlights.de vorbeigehen. Und da gibt es auch die Doku-Videos, die hier laufen, über Arcade und Blinkenlights. Und unter www.blinkenarea.org findet ihr zum Beispiel zu diesem Little Lights Haus und noch zu vielen anderen blinkenden Projekten Informationen und Videos und Bilder und Bauanleitungen und so weiter und so fort. Also schaut einfach mal vorbei und ich gehe dann mal zu den nächsten Projekten. Jetzt stehe ich vor der nicht ganz unbekannten Pain Station. Die hat ja schon einen ganz guten Namen. Es gibt ja auch schon eine Galerie im Netz mit Händen, die hier geschunden wurden. Wer es nicht kennt, wundert sich jetzt wahrscheinlich, hä, Pain Station, geschundene Hände, was ist das denn? Das ist ein Automat, sozusagen, der ein Display in der Mitte hat, das sozusagen nach oben guckt. Und Man steht sich gegenüber, hat auf der einen Seite ein Poti, mit dem man das Paddle hoch und runter bewegt, ganz normal. Und seine linke Hand muss man auf so eine Metallfläche legen und zwei Taster runterdrücken, ansonsten geht's nicht. Und ja, diese Taster müssen gedrückt bleiben die ganze Zeit, während man Pong spielt, ansonsten hat man verloren. So, und die Gründe, warum man seine Hand hier wegnimmt, sind auch sehr triftig, denn nämlich, wenn man den Ball verfehlt, dann gibt es Bestrafung. Das kann einmal sein ein Elektroschock, das kann zum zweiten Hitze sein, denn darunter ist eine Infrarotlampe, die angehen kann, oder an der Seite ist so eine kleine Mini-Peitsche und die peitscht dann sozusagen so auf den Handrücken und ich sage euch, das tut verdammt weh. Und hier gibt es mittlerweile schon einige Leute, die hier mit einer stark angeschwollenen Hand rumlaufen, beziehungsweise so leichte Striemen da drauf haben. Und dann sieht man, dass das die ganz exzessiven Painstation-Spieler sind. Ich sitze jetzt hier vor einem Display. Das ist schwarz und nur oben ist ein kleines Loch und da kommen so wie so kleine Bälle rausgetropft. Das Projekt heißt Ball Droppings und man kann mit der Maus Linien zeichnen und die Bälle werden von den Linien abgelenkt und geben einen Ton wieder. Das wir jetzt mal machen. So. Jetzt habe ich hier ein paar Linien gezeichnet. Ich glaube, ich muss meinen Monitor ein bisschen lauter machen. Ja. Dann hört man schon, dass hier schon so leichte Töne rauskommen. Angeblich soll man damit ganz gute Sounds machen können. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen talentfrei, was das Erzeugen von... Aha. Was das Erzeugen von Melodien mit irgendwie Strichen und Bällen angeht. Aber im Moment klingt es noch nicht wirklich schlimm. Also das, was ich gerade eben fabriziert habe und was Gott sei Dank nicht aufgenommen wurde, klang schon so irgendwie ziemlich unterirdisch schlecht. Also auch so ein bisschen alienmäßig irgendwie. Es endete dann irgendwie alles in so einem wilden Gefiepse und Gepiepe. Und was auch ganz witzig ist, wenn man irgendwie versucht, die Bälle einzusperren und die dann so, genau, so eine Töne von sich geben, wie der Ball gerade eben. Ich bin ja in einem Raum. Und wie man hört, ist ja schon reichlich Akustik drin. Ansonsten ist der Raum auch weiß und mit einem Beamer wird eine Art Film abgespielt. Ja, und der dazugehörige Macher ist live und der erzählt jetzt mal irgendwie ein paar Worte, was es ist und wie das Projekt heißt und wie es dazugekommen ist.
Gut, also das Projekt heißt PongEA.dir und das ist kein Film, sondern es wird in Echtzeit berechnet.
Aha. Oh.
Das Ganze ist mit 3D-Technik realisiert, aber als Abbildung bekommt man halt 2D-Flächen, weil es geht natürlich um Pong, wie man halt erkennen kann.
Ja.
Aber diesmal wird Pong gezeigt innerhalb von der 3D-Welt mit 25 verschiedenen Kameras, die immer dann umschalten, wenn der Ball irgendwas berührt oder ins Aus geht. Die Idee, die dahinter steht, ist, den Klassiker Pong über eine Technik zu präsentieren, wie die jetzt in der EA Sports Reihe halt verwendet wird. Also viele verschiedene Kameras, Wiederholungen und diesen Effekt von der Fernsehübertragung.
Ja, also es gibt ja auch diesem eigentlich doch eher unhektischen Spiel Pong so eine übelste Hektik. Also
genau.
Gerade weil der Raum auch total dunkel ist und diese und relativ große Flächen immer von schwarz auf weiß wechseln, ist das hier drin schon relativ hektisch und alles flackert. Und ja.
Genau darum geht es auch. Also weil ich beschäftige mich viel mit dem Verhältnis von Ikonografie und Bewegung im Computerspiel. Und dieses Spiel Pong verzichtet halt auf Ikonografie, soweit es eben geht.
Ja.
In dieser Installation jetzt hat man halt vor allem Bewegung. Ja? Und dadurch, dass der Bezugspunkt ständig wechselt, kann man das ja überhaupt nicht mehr als Spiel halt in dem Sinne zuordnen oder erkennen.
Ja.
Es ist halt auch dann ganz unklar, was jetzt Spielelemente sind und was der Hintergrund. Also mal ist mehr schwarz mit kleinen weißen Elementen zu sehen und mal ist mehr weiß mit kleinen schwarzen zu sehen, was alles nur eine Frage der Perspektive ist. Ja? Das wird halt hier direkt mit den Kameras umgesetzt. Und ja, im Prinzip geht es mir dabei also auch ein bisschen darum, halt auszuprobieren, so als Experiment, eben wie genau diese Bewegung und die Perspektiven und die Ikonografie eben auch in heutigen Spielen eingesetzt werden. Und an diesem reduzierten Beispiel kann man das halt ein bisschen nachvollziehen.
So, ich bin jetzt eine Runde rum. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick von der Ausstellung geben. Ist gar nicht so einfach, diese vielen visuellen Sachen mit Worten halbwegs trefflich zu beschreiben. Ist auf jeden Fall eine sehenswerte Ausstellung, wie ich finde. Ist ein cooles Thema. Und auf jeden Fall ist es, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt jetzt nur so gerade Männer anspricht, also aber diese Spielsucht irgendwie ist ja schon eher so eine Sache irgendwie. Also das ist halt sehr interessant, weil gerade eben kamen halt auch irgendwie so zwei so eine ganz ordentlich gekleideten Typen rein, die so eher so ein bisschen konservativen Touch hatten, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücke. Und die haben halt irgendwie die Spielkonsolen gesehen, ja, und gleich ran ans Paddle und zack und haben die da gleich losgezockt, und das finde ich irgendwie schon witzig, weil sowas sieht man ja dann nicht allzu oft. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen mehr Infos haben wollt, schaut auf die Webseite pong-mythos.net oder kommt am besten einfach mal vorbei. Die Ausstellung läuft ja bis zum 30.04.2006 hier im baden-württembergischen Kunstverein am Schlossplatz in Stuttgart. Danach ist die Ausstellung auch nochmal zu sehen auf der Games Convention in Leipzig. Wann das genau ist, steht auch auf der Webseite, habe ich nicht im Kopf. Und dann im nächsten Jahr ist die Ausstellung nochmal im, ich glaube, das heißt Kornhaus Forum in der Schweiz in Bern, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, da kann man die Exponate dann auch nochmal sehen, wenn man nicht bis nach Stuttgart möchte und vielleicht da Bern oder Leipzig näher ist. So viel von der Ausstellung hier erstmal von mir. Tschüss, tschüss.